Domradio. Das Thema.
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat eine Debatte über Ungleichheit in Deutschland ausgelöst. Er will die so umstrittenen Reformen der Schröder-Regierung, die sogenannte Agenda 2010, rückgängig machen. Wie arm ist Deutschland? Das fragen wir deshalb in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon in dieser Sendung ist Christian Schlegel. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema hier im Domradio und wir fragen, wie arm ist Deutschland in dieser Sendung? Und wir können sagen, jeder 5. Deutsche ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt. Davon sind viele zum Beispiel nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen oder ihre Wohnungen angemessen zu beheizen. Den Bedürftigen zu helfen, das hat sich die katholische Kirche ja besonders auf die Fahne geschrieben. Kirchenvertreter und Hilfswerke wollen für die Armen vor Ort da sein und das oft mit ganz praktischen Mitteln.
Ich bin arm. Weil ich lebe auf der Straße, habe seit einem Dreivierteljahr keine Wohnung, ja, und bin jeden Tag am Betteln. Viele Leute beachten mich gar nicht, wenn ich sie frage, weil sie möchten mit mir nichts zu tun haben, weil ich für sie Abschaum bin. Viele geben mir auch dumme Kommentare wie geh arbeiten oder sonst was. Und ja, wie soll man das machen? Wenn man kein Obdach hat, hat man auch keine Chance auf eine Arbeitsstelle und auch kein Geld.
Der Obdachlose auf der Straße oder der alte Mann in der kleinen Mietswohnung. Armut hat viele Gesichter. Das beobachtet auch der Sozialbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Franz Josef Overbeck.
Eine der Formen von Armut, die uns täglich begegnen, sind diejenigen, die nicht die Chance haben, durch entsprechende Bildung, entsprechende Ausbildung und eine entsprechende dauerhafte Erwerbsarbeit selber für ihr Lebensauskommen einzutreten. Es gibt sehr deutlich immer noch Formen von deutlicher Altersarmut.
Für den Bischof ist es selbstverständlich, Menschen in Not zu helfen. Und das fängt mit ganz einfachen Mitteln an.
Es gibt zum einen die Notwendigkeit, nach dem Maß des Unmöglichen und des auch Zuträglichen Erste Hilfe zu leisten. Das bedeutet schlicht, dass man morgens an der Haustür des Bischofs ein Butterbrot bekommt, wenn man entsprechend darum bittet. Eingebettet dabei in andere Hilfsmaßnahmen für Menschen, die so etwas benötigen.
Solche Projekte und Einrichtungen gibt es in ganz Deutschland, etwa bei der Caritas. Der größte katholische Sozialverband hilft ganz konkret in vielen verschiedenen Bereichen, erklärt Caritas-Generalsekretär Georg Krämer.
Wir sind präsent in einem Hilfesystem, etwa in Schuldnerberatungsstellen, in allgemeinen Sozialberatungsstellen, in der Arbeit für Obdachlose.
Und. Aktuell sind natürlich die Flüchtlinge ein wichtiges Thema. Auch unter ihnen herrscht oft große Armut, erklärt Bischof Overbeck. Für ihn steht fest:
Es gehört zu den Grundpflichten des Christen, so steht es im Evangelium, sich derer anzunehmen, die an Leib und Leben bedroht sind, derer, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen müssen. Das ist und bleibt auch eines der Nagelproben der Fähigkeit der Demokratie, in der wir hier leben.
Jeder 5. Deutsche ist von Armut und Altersarmut bedroht und darüber hat Maike Müller berichtet. Doch was ist eigentlich Armut genau im reichen Deutschland? Darüber unterhalte ich mich gleich mit dem Generalsekretär des Deutschen Caritasverbands, Professor Georg Krämer. Er nämlich hat ein Buch geschrieben, ist ein wahrer Experte zu diesem Thema und er hat auch überraschende Thesen auf Lager. Die sozialen Zustände in Deutschland werden immer schlimmer. Dieser These widerspricht er, obwohl er Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes ist. Man würde wohl eine andere Aussage von ihm erwarten. Georg Krämer ist Ökonomieprofessor und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo.
Guten Tag.
Von einem Wohlfahrtsverband erwartet man andere Töne. Warum sind Sie für eine Differenzierung, was das Thema Armut anbetrifft?
Ich finde, wir müssen Nüchternheit, Faktentreue und Empathie für die Armen zusammenbringen. Die Armut in Deutschland gemessen an der Einkommensarmut hat deutlich zugenommen bis 2005. Seitdem ist die Situation einigermaßen stabil. Ich betone das, weil die Vorstellung, die Verhältnisse würden kontinuierlich immer schlimmer, einerseits nicht stimmt, andererseits auch die Panik in der Mittelschicht unserer Gesellschaft befeuert. Und eine Mitte, die in Panik ist, schottet sich nach unten ab und das ist schlecht für die Armen.
Oft kritisiert wird ja, glaube ich, auch von Ihnen die Definition von Armut. Was genau ist daran so umstritten?
Nein, ich bin dafür, dass wir Armut in einem reichen Land in Relation zu den Verhältnissen der Mitte erfassen. Also es macht keinen Sinn, uns mit Afrika zu vergleichen und dann zu sagen, wir haben keine Armut. Wir erfassen das in Deutschland mit dem Anteil der Personen, deren Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens ist. Das sind bei einem Alleinstehenden derzeit 950 oder 1000 oder 1050 Euro. Wer in der Ausbildung oder als Student davon lebt, hat sicherlich kein Problem. Wer natürlich sein ganzes Leben oder dann im Alter auf Grundsicherung angewiesen ist und deutlich unter solchen Beträgen lebt, ist von vielem ausgeschlossen, was unsere Gesellschaft lebenswert macht. Es geht mir um eine angemessene Interpretation der Daten. Wenn also zum Beispiel gesagt wird, noch nie war die Armut in Deutschland so hoch wie heute, dann halte ich das einfach für, klar gesagt, Unsinn, weil wir natürlich in früheren Dekaden viel mehr Armut hatten in Deutschland oder in früheren historischen Phasen. Aber das heißt nun gar nicht, dass wir handeln müssen, und wir müssen handeln, sowohl in den materiellen Hilfen, wir müssen handeln gegen Altersarmut, und wir müssen insbesondere auch dafür sorgen, dass alle Menschen ihre Potenziale entfalten können, um Armut vorzubeugen.
Wie groß sind denn die Unterschiede in Deutschland? Man hört ja immer davon, dass die Schere von Arm und Reich so weit auseinander ginge. Ist die Situation wirklich so problematisch?
Die Einkommensungleichheit hat zugenommen. Das ist eindeutig so seit etwa Mitte der 80er Jahre. Das erleben wir in den meisten Industrieländern. Das hat auch was zu tun mit der Globalisierung, mit der Öffnung der Märkte nach Osteuropa, mit der höheren Konkurrenz, der Bereitschaft der Gewerkschaften, auch Zugeständnisse zu machen. Ja. In den letzten Jahren haben wir zumindest auch unten Realeinkommensgewinne. Aber in der Tat ist es so, dass die Einkommensungleichheit in den letzten 2, 3 Jahrzehnten zugenommen hat.
Sie haben es eben schon angesprochen, das Thema Altersarmut. Aber wo würden Sie sagen, wo liegen die größten Probleme, wenn wir über das Thema Armut in Deutschland sprechen?
Also Altersarmut ist zurzeit noch nicht so groß. Also die Zahl derjenigen, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, ist noch klein, 3% etwa. Dieser Anteil wird aber steigen. Wir sprechen jetzt im Wahlkampf über Altersarmut und gleichzeitig wird vorgeschlagen, das Rentenniveau zu erhöhen. Darüber kann man natürlich diskutieren in einem Wahlkampf. Ich weise nur darauf hin, dass dies ein Thema ist für alle Rentner und dass die Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, also die armen Alten, von einer solchen Erhöhung nichts haben werden, denn der geringe Mehrbetrag, den sie als Rentner bekommen, wird ihnen bei der Berechnung der Grundsicherung in voller Höhe wieder abgezogen. Sie haben also nichts davon. Das ist für mich ein Beispiel, dass wir auch spezifisch über die Situation armer Menschen sprechen müssen, wenn wir am Schluss zu Lösungen kommen wollen, die ihnen helfen.
Wird das in der Politik zu pauschal betrieben? Hört man da zu wenig auf Experten wie Sie?
Nein, das Problem ist, glaube ich, nicht, ob man auf Experten hört. Das Problem ist, dass Wahlkämpfe natürlich in der Mitte der Gesellschaft gewonnen werden und die armen Menschen ja nun eine zwar bedeutende, aber keine Mehrheitsgruppe sind. Deswegen ist es, finde ich, die Aufgabe der Caritas, auch auf die spezifischen Belange armer Menschen im Wahlkampf hinzuweisen.
Das heißt, die armen Menschen, sagen Sie, haben eine zu kleine Lobby und im Prinzip deswegen ist der Armut immer noch ein Problem, über das wir dauernd sprechen müssen.
Nun, wir haben ja ein Grundsicherungssystem in Deutschland. Wir setzen uns ein, dieses Grundsicherungssystem zu verbessern. Es ist ja nicht so, dass nichts für arme Menschen geschieht. Aber wir brauchen weitere Schritte, nicht nur bei den materiellen Hilfen. Wir brauchen auch eine Arbeitsmarktpolitik mit mehr Mut für diejenigen, die in dem verfestigten Kern der Langzeitarbeitslosigkeit sind, keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben und denen es gut täte, in einem sozialen Arbeitsmarkt wieder neue Zuversicht zu schöpfen. Das wäre eine konkrete Maßnahme für Menschen, die schon viele Jahre langzeitarbeitslos sind.
Der Generalsekretär des Deutschen Caritasverbands, Professor Georg Krämer, er hat auch ein Buch geschrieben zum Thema, das im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hat. Vielleicht gucken Sie mal rein. Armut in Deutschland heißt es. Wer ist arm? Was läuft schief? Wie können wir handeln? Im CH Beck Verlag ist es erschienen. Kostet knapp 17 Euro. Vielen Dank, Herr Professor Krämer.
Dankeschön.
Wie arm ist Deutschland? Darüber unterhalte ich mich gleich mit Weihbischof Losinger. Am Mikrofon ist Christian Schlegel. Schön, dass Sie zuhören. Hallo. Wie arm ist Deutschland? Im internationalen Vergleich sicherlich nicht allzu sehr. Da sind sich wohl alle einig. Dennoch ist es wohl eher das vage Gefühl der Ungleichheit, das viele Menschen stört. Wir versuchen, es ein bisschen greifbarer zu machen mit Weihbischof Anton Losinger. Mit ihm möchte ich über das Gefühl der sozialen Ungleichheit sprechen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was würden Sie denn sagen? Ist es tatsächlich so, dass es denn ein Problem mit Armut in Deutschland gibt?
Die Bundesregierung hat ja soeben den berühmten 5. Armut- und Reichtumsbericht veröffentlicht, der eine Reihe von interessanten Indizien liefert. Ein interessantes, überraschendes Indiz lautet, die berühmte Schere zwischen Armut und Reichtum bei den Vermögen und den Einkommen ist im zurückliegenden Zeitraum nicht weiter auseinandergegangen. Aber die Eingangsbedingungen sind nach wie vor in einer Reihe von gesellschaftlichen Feldern gleich problematisch geblieben. Dazu gehört ganz objektiv eine Reihe von Armutslagen, die wir kennen, zum Beispiel die Klassiker unter den Menschen, die armutsbedroht sind. Das sind Menschen mit Krankheit, mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende oder auch kinderreiche Familien. Und vor allem eines, was für ein Land unseres Wohlstandsniveaus und unseres Bildungsniveaus nach wie vor äußerst ärgerlich ist, vom Bildungsstand der Eltern ist nicht selten die Entwicklungsmöglichkeit des Kindes abhängig und damit auch die Frage der Entwicklung im Blick auf Einkommen und Vermögen.
Was meinen Sie denn? Inwiefern lässt sich das Gefühl, dass wir ein Problem mit der Ungleichheit haben, tatsächlich mit Fakten hinterlegen?
Beim Gefühl muss man sagen, dass es neben den objektiv messbaren Faktoren und die berühmte Schere wird ja mit dem berühmten Gini-Koeffizienten bestimmt, der die Entwicklung von Armut und Reichtumslagen bemertet. Allerdings gibt es einzelne gesellschaftliche Indizien, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel kann es sein, dass eine solche Differenz etwa zwischen dem Einkommen eines Facharbeiters und seines Chefs ist, die in einer Reihe von Branchen bis zum 50-fachen gehen kann. Kann es sein, dass zum Beispiel selbst in wohlgestellten Kommunen von der Einkommenslage der Eltern die Lebenschance der Schüler abhängig ist, die Bildung finanziert bekommen oder auch nicht. Und schließlich, gerade in den weiteren Problemsektoren, etwa der sozialen Sicherungssysteme, wie gehen wir um mit Gesundheit, Krankheit und Pflege? Werden Menschen, die etwa von Krankheit oder Demenz bedroht sind, in einer entsprechenden Lage entsprechend gut gestellt durch einen leistungsfähigen Sozialstaat? Hier haben Menschen auch emotional zu Recht Bedenken über die Einkommenslage und die Ungleichverteilung in unserem Land.
Wenn ich das so höre, dann ist die Analyse ja gar nicht so viel anders als die nun des Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der ja gerade das, was Sie eingangs gesagt haben, ebenso formulieren würde. Die Analyse ist auch bei vielen, glaube ich, unstrittig. Aber welche Rezepte gibt es Ihrer Meinung nach, um diese Ungleichheit vor allem im materiellen Sinne, aber auch, Sie haben es gesagt, im Bildungsbereich auszugleichen?
Im Gegensatz etwa zur Analyse von Martin Schulz bin ich nicht der Meinung, dass eine Abänderung, eine Abschaffung oder eine Modifikation der Agenda 2010 die Lösung ist, sondern ich bin der Meinung, dass wir eine neue, aktivierende Sozialpolitik brauchen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat das einmal in dem klassischen Dokument das soziale Neudenken in ihrer Sozialkommission angemahnt. Wir benötigen neue, innovative Formen damit Menschen in die Lage versetzt werden, sich gegenüber den Gefahren von Armutslagen befreien zu können. Dazu gehört ganz klar erstens, im Kontext einer Wissensgesellschaft von heute eine klare, solide Bildungspolitik. Qualifikation und Bildung bringt Menschen Chancen und Beteiligungsmöglichkeiten. Dazu gehören zweitens ein klares, solidarisches Sicherungssystem gegen die Grundrisiken des Lebens, so wie es die soziale Marktwirtschaft verspricht. Und hier sind es vor allem drei, nämlich gegenüber Arbeitslosigkeit muss ein vernünftiges System der Sicherung von Arbeitsmarkttheorie und Politik gewährleistet werden. Gegenüber Krankheit muss ein solidarisches Krankensicherungssystem gewährleistet sein. Und im Hinblick auf die Sicherung des Alters, etwa auch auf Altersarmut, Rente und Altersversorgung, muss ein sozialer Staat auch ein Umlageverfahren garantieren, das in jeder Lebenslage und in jeder Alterssituation ein der Würde der menschlichen Person entsprechendes Auskommen garantiert. Das geht nicht schlicht mit Umverteilungsverfahren, sondern das geht mit einer aktivierenden Sozialpolitik, die Menschen auch in die Chance versetzt, sich ihren Lebenslagen zu stellen.
Der Augsburger Weihbischof Anton Losinger, mit ihm habe ich über die ethische Dimension von Armut gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen.
Armut ist nicht etwas Abstraktes. Jeder Mensch reagiert emotional auf den Anblick konkreter Armut.
Es ist sein Thema. Papst Franziskus hat ja schon zu vielen Gelegenheiten über die Bekämpfung der Armut gesprochen. Und da muss er auch zu Wort kommen, wenn wir über das Thema »Wie arm ist Deutschland?« sprechen. Für das Oberhaupt der katholischen Kirche gehört für Christen der Einsatz für die Benachteiligten einfach dazu.
Wenn du die Armut in ihrem fleischlichen Ausdruck in einem Mann, einer Frau oder einem Kind siehst, dann weckt das etwas in uns, so der Papst. Deshalb schauten viele oftmals weg, wenn sie armen und bedürftigen Menschen begegneten. Da gibt es diese Gewohnheit, vor den Bedürftigen zu flüchten, sich ihnen nicht zu nähren oder die Realität der Armen schönzureden. Und so entfernen wir uns von dieser Wirklichkeit. Es fehlt jeglicher Bezug zwischen mir und dem Armen. Und wer dann doch den Mut habe, sich Armen zu nähern, werde dann oftmals als ein Verrückter bezeichnet.
In Deutschland gehört zur Armut vor allem, dass man von der Teilhabe ausgeschlossen ist. Doch gemessen an internationalen Maßstäben ist Deutschland natürlich nicht arm. Trotzdem, sagt Papst Franziskus,
was noch mehr zähle, sei, dass ich mich persönlich im täglichen Leben einsetze. Der Papst nannte die Teilnahme an Spendenaktionen gegen den Hunger in der Welt als eine wichtige Form der Nächstenliebe. Man könne nicht einem anderen Menschen den Einsatz für die Armen delegieren. Jeder müsse konkret mithelfen. Auch gebe es keine Ausreden, ein Bedürftiger und ein Hilfesuchender sei immer da.
C'è sempre qualcuno che ha fame e sete e ha bisogno di me.
Und dem, der nun einwende, dass man zu wenig für andere zur Verfügung hätte, antwortete der Papst, dass das Wenige in die Hände Jesu zu legen sei und dann voll Glauben und Vertrauen zu teilen sei.
So viel also von Papst Franziskus zum Thema Armut. In der nächsten halben Stunde gehen wir ein bisschen näher auf die Ungleichheit in Deutschland ein und womit das alles zusammenhängt. Wie arm ist Deutschland? Das fragen wir hier im Domradio. Wir gucken gleich auf den Armutsbericht, der Anfang des Jahres von mehreren Verbänden vorgestellt wurde und fragen später nach, wo hakt es denn am meisten in der Armutsdebatte in Deutschland? Am Mikrofon ist Christian Schlegel. Hallo. Wie arm sind die Menschen in Deutschland? Mehrere Verbände haben Anfang des Jahres in Berlin einen Armutsbericht vorgestellt. Danach ist die Zahl der Betroffenen wieder nach oben gegangen. 15,7% der Menschen in Deutschland sind durch Armut gefährdet und das, obwohl Deutschland so gut dasteht wie lange nicht mehr. Hintergründe zum Thema hat Thomas Borg. Hallo Thomas.
Hallo und schönen guten Tag.
Mehr als 15% sollen laut Bericht also ein Armutsrisiko haben, der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Wer ist denn besonders betroffen? Vermutlich die typischen Gruppen, also Arbeitslose, alleinerziehende Familien mit vielen Kindern.
Ja, genau. Und bei allen Gruppen sind die Zahlen zuletzt weiter nach oben gegangen. Bei Erwerbslosen zum Beispiel sind fast 60% von Armut betroffen. Bei Alleinerziehenden sind es 44%. Auch etwa ein Drittel der Ausländer gilt als arm. Und alarmierend sind die Zahlen auch in einem anderen Bereich, sagt Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband im ZDF.
Und schließlich kommt neu in den Fokus die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner. Da müssen wir sehr aufpassen, denn da kommt ein sehr großes Problem gerade auf uns zu.
Also gemütlich den Ruhestand genießen, für immer mehr Menschen in Deutschland ist das nicht möglich.
Ab wann gilt man denn als armutsgefährdet?
Ja, da wird auf das sogenannte mittlere Haushaltseinkommen geschaut, also was die Deutschen im Schnitt so an Geld zur Verfügung haben. Und wer da mit seinem Einkommen unter 60% liegt, das ist dann der Bereich Armut. Besonders schwierig ist die Lage übrigens in Nordrhein-Westfalen und auch in Berlin. Dort gibt es besonders viele armutsgefährdete Menschen. Und auffällig ist auch, dass es Deutschland wirtschaftlich zwar gut geht, aber trotzdem Armut ein großes Thema ist, weil eben auch viele Menschen nur einen Billigjob haben, von dem sie kaum leben können. Spätestens seit SPD-Kandidat Martin Schulz ist das jetzt ja auch großes Thema im Bundestagswahlkampf.
Wer nicht genug Geld hat, kann oft Rechnungen nicht zahlen. Das klingt banal, hat für die Betroffenen aber dramatische Folgen.
Ja, zum Beispiel, dass plötzlich Strom und Gas nicht mehr fließen. Für die Betroffenen heißt das dann ganz konkret, dass sie plötzlich im Dunkeln sitzen, nicht mehr kochen können oder kein warmes Wasser haben. Um mal Zahlen zu nennen, 2015 waren mehr als 330.000 Haushalte von Stromsperrungen betroffen und mehr als 6 Millionen Mal wurde es zumindest von den Versorgern angedroht. Und das schon, wenn Rechnungen von gut 100 Euro offen waren. Deutschland ist Europameister im Energiesperren, kritisiert deshalb die Linke und fordert, dass rechtlich nachgesteuert wird. Besonders Kinder, Alte und Kranke, die müssten besser geschützt werden.
Zum Armutsbericht, den mehrere Verbände, unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband, Anfang des Jahres vorgestellt haben, war das Thomas Brockt aus Berlin. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Lange hatte die SPD mit der Agenda 2010 gehadert. Nun kam für die Partei der Befreiungsschlag, so ein bisschen durch den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Er will die in der linken politischen Landschaft dieses Landes so gehasste Agenda in Teilen wieder rückgängig machen. Das hat er zumindest gesagt. Wirtschaftsverbände laufen Sturm gegen solcherlei Vorschläge. Wohlfahrtsverbände applaudieren weitestgehend. Professor Bernhard Emons ist der Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik. Mit ihm wollen wir uns darüber unterhalten. Guten Tag.
Guten Tag.
Muss denn die Agenda 2010 tatsächlich korrigiert werden, um dieses Problem, das es ja unzweifelhaft gibt in Deutschland, der Ungleichheit, also muss man diese Agenda korrigieren, um das zu bekämpfen, wie Martin Schulz das fordert?
Also mir scheinen die aktuellen Überlegungen in der SPD eigentlich völlig richtig. Und zwar geht es da nicht nur um die Armut, sondern es geht bei den Überlegungen im Moment doch darum, dass wir durch die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I im Rahmen der Agenda 2010 eben eine enorme Unsicherheit geschürt haben. Eine Unsicherheit, die sozusagen weit in die Mitte der Gesellschaft hineingeht, dass sozusagen Facharbeiter dann, wenn sie arbeitslos werden, innerhalb weniger Monate, im Grunde sind es 12 Monate, wenn man älter ist 24 Monate, dann abrutschen auf Sozialhilfeniveau, also auf Hartz-IV-Niveau. Und das hat sozusagen zu einer enormen Verunsicherung der Mittelschichten geführt. Einer Verunsicherung der Mittelschichten, die typisch ist für die aktuelle Lage, wo sozusagen der Sozialstaat reduziert wird, reduziert worden ist in den letzten 20 Jahren und zwar gerade reduziert worden ist, da wo es um die Absicherung der mittleren Schichten geht. Und diese Verunsicherung der Mittelschichten ist ja sozusagen im Moment ein zentrales Thema für die Politik nicht nur der SPD, sondern insgesamt insofern, dass eben auch populistische Strömungen fördert.
Stimmt es, was zum Beispiel die Initiative Soziale Marktwirtschaft sagt, aber auch viele Arbeitgeberverbände, die ja Initiative Soziale Marktwirtschaft hat vor 2 Wochen eine großflächige Anzeige in der Zeitung veröffentlicht, in der Schulz davor gewarnt wird, die Agenda 2010 in Teilen, wie er das ja angekündigt hat, rückgängig zu machen. Also beruht unser Wohlstand, den wir zurzeit haben, also dass es unserem Land so gut geht, zum großen Teil auf diesen Reformen von Gerhard Schröder?
Ich finde das total unsinnig, muss ich sagen. Also erstmal der Wohlstand, so die recht gute Entwicklung der Bundesrepublik jetzt wirtschaftlich, hat am meisten damit zu tun, dass wir eingebunden sind in den Euro. Das heißt, wir sind eingebunden in eine Währung, bei der wir nicht nur sozusagen eine sehr lockere Geldpolitik haben, sondern noch viel wichtiger für ein exportorientiertes Land wie die Bundesrepublik ist, dass wir in eine Währung eingebunden sind, die vergleichsweise schwach dasteht. Also die, wenn es um unsere Leistungsfähigkeit geht, eben unterbewertet ist. Und das führt zu einem enormen Leistungsbilanzüberschuss, den wir haben, einen enormen Exportüberschuss. Und das ist nichts anderes als ein wahnsinniger Push sozusagen, um die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu stabilisieren. Das ist sozusagen die entscheidende Grundlage unseres Wohlstands. Dass die Agenda 2010, dass sozusagen die Hartz-Gesetze dann dazu geführt haben, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung schneller auch in den Aufbau von Beschäftigung geht, das will ich gar nicht bestreiten. Aber die Grundlage des Wohlstands ist eine makroökonomische, wenn Sie so wollen, ist eben außenwirtschaftlich bedingt.
Sehen Sie denn das Problem tatsächlich so, dass es denn eine wachsende Ungleichheit in diesem Land gibt, die man auch entsprechend angehen muss?
Ich glaube, man muss das immer sehr differenziert sehen. Also die Entwicklung jetzt sozusagen der Einkommensarmut, der sogenannten Armutsrisikoschwelle, die sehe ich sozusagen jetzt im Moment, was die letzten Jahre angeht, nicht so problematisch an, wenn man jetzt sozusagen die Gesamtbevölkerung sieht. Weil wir haben ja sozusagen einen Anstieg des mittleren Einkommens und wenn dieses mittlere Einkommen ansteigt, dann kann es eben leider auch passieren, dass dann weniger Leute sozusagen mitgenommen werden in diesem Wohlstand. Das ist problematisch sozusagen in der langfristigen Entwicklung, dass wir 15-16% der Bevölkerung sozusagen ausschließen von der Entwicklung des Wohlstands. Aber ich würde da sozusagen jetzt nicht Alarmglocken schrillen lassen. Alarmglocken müssen schrillen aus meiner Sicht einmal, dass es bestimmte Regionen gibt, die abgehängt werden. Im Moment scheinen das eher Regionen zu sein wie das Ruhrgebiet und Berlin. Dass es bestimmte Risikogruppen gibt, etwa die Alleinerziehenden, wo das Armutsrisiko auch ständig steigt. Neben dem Armutsproblem haben wir auch das Problem sozusagen wachsenden Reichtums in Deutschland. Und ich glaube, das müssen wir sehr genau in den Blick nehmen. Wir haben das Problem, dass es einige Einkommensgruppen gibt, die deutlich starke Zuwächse haben. Aber wir haben gerade in Deutschland ein enormes Problem darin, dass wir eine Vermögenskonzentration haben, die sehr, sehr hoch ist, auch im internationalen Vergleich. Und dass wir sozusagen dadurch, dass wir die Gesetze abgeschafft haben, die da zu einem Ausgleich führen, das ist die Vermögenssteuer, die private Vermögenssteuer ist abgeschafft und die Erbschaftssteuer ist faktisch abgeschafft, weil sie kaum noch jemanden trifft. Dadurch haben wir sozusagen diese Akkumulation von Vermögen bei den Superreichen wird ungebremst fortgeführt und die Reichen werden sozusagen nicht in die solidarische Verpflichtung genommen, auch eben ihren Anteil für die Finanzierung des Gemeinwohls zu leisten.
Was würden Sie sagen? Wie arm ist Deutschland denn tatsächlich?
Nein, Deutschland ist erstmal sozusagen ein sehr wohlhabendes Land und Armut in einem wohlhabenden Land ist eben etwas anderes als Armut in einem armen Land. Armut in einem wohlhabenden Land bedeutet, dass man ausgeschlossen ist von vielen gesellschaftlichen Möglichkeiten. Wir sehen das besonders deutlich bei den Kindern, etwa den Kindern von armen Alleinerziehenden. Da sehen wir sozusagen, dass die auch in der schulischen Entwicklung da sehr stark beeinträchtigt sind, weil sie eben an vielen Dingen nicht teilhaben können. Da sehe ich sozusagen das zentrale Problem dran.
Professor Bernhard Emons, der Leiter des Nell-Bräuning-Instituts bei Frankfurt am Main für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik war das. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Ja, gerne.
Wie arm ist Deutschland? Das ist unser Thema hier im Domradio. Schwester Franziska ist Obdachlosenseelsorgerin in Köln und hat als Franziskanerin ein Armutsgelübde abgelegt. Mit ihr spreche ich gleich über diese zwei völlig unterschiedlichen Dimensionen von Armut. Am Mikrofon ist Christian Schlegel. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über die Frage, wie arm ist Deutschland? Schwester Franziska aus Köln hat mit dem Thema in mehreren Dimensionen zu tun. Sie ist Franziskanerin, hat damit ein Armutsgelübde abgelegt und sie führt zusammen mit ihrem Kollegen Bruder Markus die Obdachlosenseelsorge im Erzbistum Köln. Hallo Schwester Franziska.
Hallo.
Zuerst einmal möchte ich mit Ihnen über das Thema Armut in Deutschland sprechen. Sie sehen regelmäßig diejenigen, die praktisch zu den Ärmsten des Landes gehören, die Obdachlosen. Was würden Sie sagen? Wie arm ist Deutschland?
Also im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt sind wir natürlich ein sehr reiches Land und auf hohem Niveau. Es gibt natürlich auch in Deutschland viele Menschen, die irgendwie aus dem Netz herausgefallen sind und am Rande leben, zum Teil bis in die Verelendung hinein.
Und gerade weil wir so ein reiches Land sind, müsste man eigentlich sagen, da dürfte es eigentlich gar nicht so viele Obdachlose geben?
Das stimmt, das dürfte ich nicht, aber das Problem sehe ich vor allem im zu wenig sozialen Wohnungsbau, gerade hier in Köln. Es gibt immer wieder Menschen, die Wohnung verlieren und dann finden sie keine passende Wohnung.
Aus Ihrer Sicht hat sich da eigentlich in den vergangenen Jahren etwas verändert? Man könnte sagen, immerhin geht es Deutschland so gut wie wahrscheinlich noch nie in seiner Geschichte. Haben Sie da etwas gemerkt? Gibt es dadurch weniger Obdachlose?
Im Gegenteil, also im letzten Jahr im Herbst stand ein Artikel in der Zeitung, dass sich die Zahl der Obdachlosen, die jetzt wirklich konkret auf der Straße leben, verdoppelt hat in den letzten 3 Jahren.
Und haben Sie sich gefragt, warum ist das so?
Gut, es gibt Menschen aus Osteuropa, die zu uns kommen und hier ihr Glück suchen, Arbeit und so, und die auch auf der Straße landen, weil sie kein Geld haben, ein Zimmer zu bezahlen, wo sie wohnen können. Außerdem gibt es keine Zimmer. Die suchen die Studenten, die suchen unsere Obdachlosen. Uns, also auch anderen, die mit diesen Menschen zu tun haben, auffällt, in den letzten Jahren nimmt der Prozentzahl von Menschen zu, die irgendwie psychisch krank sind, die deswegen aus der Wohnung gerutscht sind oder auf der Straße das geworden sind. Das Leben auf der Straße ist ziemlich hart. Und da durchzuhalten ist schwierig. Das fängt ja schon damit an, dass ich nie Privatsphäre habe. Selbst wenn ich mich in die Kirche setze, muss doch ständig ein Kommen und Gehen, irgendjemand kommt. Und wenn ich nie richtig ausruhen kann, dass da Menschen eher krank werden, ist für mich leicht nachvollziehbar.
Und wie versuchen Sie das aufzufangen?
Auffangen ist schwierig. Wir versuchen, Bruder Markus und ich, wenn wir auf der Straße sind, Menschen anzusprechen, besonders da, wo die auffällig sind. Aber wenn die erstmal wirklich richtig psychisch krank geworden sind, sind die meisten ja nicht mehr ansprechbar in dem Sinne. Entweder reagieren sie krass oder sie reagieren gar nicht. Und ganz oft ist ja auch diese Krankheitseinsicht nicht da. Die ganze Welt ist krank, nur ich bin nicht krank. Deswegen haben wir immer mehr, die hier am Bahnhof rumlaufen, gerade im Winter, wo die nicht rausgesetzt wurden. Da läuft man mit einer Decke rum. Das sind Frauen, die nicht ansprechbar sind, die in keine Einrichtung gehen, die wir also auch nicht erreichen, um sie zu vermitteln, dass sie Hilfe bekommen.
Und aus welchen Fällen ziehen Sie da Ihre Hoffnung?
Manchmal ist es sehr schwierig, aber unsere Arbeit in der Seelsorge ist ja auch ganz viel punktuell. Das, was ich punktuell einem Menschen Gutes tun kann, man ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, Kleinigkeit weiterhelfen und zu vermitteln, dass sie eben nicht alleine sind, dass es Menschen gibt, die auf sie eingehen, und in der Seelsorge auch zu zeigen, da gibt es noch mehr als Menschen, es gibt auch noch Gott, der dich auf keinen Fall fallen lässt.
Wenn wir nochmal auf die politische Dimension zurückgehen, was läuft Ihrer Meinung nach falsch? Warum sind trotzdem noch, trotz allem, obwohl es Deutschland so gut geht, warum gibt es Menschen, die auf der Straße leben?
Gut, hier in Köln ist ganz konkret, dass viel zu wenig für den sozialen Wohnungsbau getan worden ist, über Jahre oder vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg. Im Ganzen geht die Schere zwischen Arm und Reicher mehr auseinander in Deutschland. Ich verstehe auch nicht, warum die Reichen immer mehr kriegen müssen und die Armen dann weniger. Ja, wenn daran irgendwie was geändert werden könnte, das wäre natürlich super, damit die Menschen eher eine Chance haben, eine Wohnung bezahlen zu können. Es gibt ja Wohnungen in Köln. Es werden immer wieder neue gebaut, aber die sind alle im Hochmietsektor, also Hochpreissektor.
Schwester Franziska aus Köln ist bei uns im Studio. Als Franziskanerin hat sie das Armutsgelübde abgelegt und ein ganz anderer Aspekt ist das zu diesem Thema. Darüber wollen wir uns aber gleich unterhalten hier im Domradio. Wir haben jetzt in den vergangenen gut 1,5 Stunden hier im Domradio darüber gesprochen, wie arm Deutschland ist. Schwester Franziska kann als Franziskanerin aus einer anderen Dimension der Armut erzählen. Sie hat sich nämlich für das Armutsgelübde entschieden. Hallo nochmal, Schwester Franziska.
Hallo.
Das ist ja wahrscheinlich eine Entscheidung, die ganz viele Dimensionen hat, aber können Sie kurz sagen, wie Sie dazu gekommen sind, sich dafür, für dieses Gelübde zu entscheiden, was ja aus vielen Entbehrungen wahrscheinlich besteht?
Glaube ich jetzt nicht. Gut, ich habe mich ja nicht direkt für das Gelübde entschieden. Also ich habe als Jugendliche gespürt, dass Gott mich auf diesen Weg ruft und dann war das eine Entscheidung für diesen ganzen Weg. Und da gehören dann 3 Gelübde dazu, ja, Ehelosigkeit, Gehorsam und Armut. Und Armut heißt ja nicht, dass ich jetzt im Elend lebe. Wir haben ja das, was nötig ist zum Leben. Also ich denke, abends, wenn ich ins Bett gehe, wunderbar, du hast hier ein Bett, ein warmes, je nachdem, wie du das brauchst. Du hast ein Fenster, was du aufmachen kannst. Du hast Ruhe, da kommt keiner vorbei, da pinkelt dich kein Hund an, da macht dich nicht die Polizei wach, um zu gucken, wer du bist. Ja, das ist doch schon sehr viel. Also ich habe alles, was ich brauche, deswegen ist das schon eine andere Dimension.
Definitiv. Aber das Armutsgelübde und diese nicht selbstgewählte Armut, über die wir uns ja in dieser Sendung unterhalten, wie kann man das in einen Zusammenhang bringen?
Also ich sehe erstmal jetzt nicht so den dollen Zusammenhang zwischen der Armut, die die Menschen oft hier in unserem Land oder in anderen Ländern betrifft, und der unserer selbstgewählten Armut. Das ist ja der Sinn, dass ich mehr frei bin, für Gott, also Christus nachzufolgen und mich um andere Dinge kümmern kann, als dass ich ständig gucken muss, oh, was brauche ich denn noch an besonderen Lebensmitteln, die gerade in der Werbung angeboten werden, oder gibt es wieder schöne Kleidung und dem hinterherlaufen muss, das brauche ich Gott sei Dank nicht. Ich kaufe da auch gar nicht so gerne ein. Das, was nötig ist, ist okay. Während Menschen, die oft draußen leben oder nur das Nötigste zum Leben haben, Hartz IV, und damit nicht klarkommen, für die ist das viel härter. Die sehen die Werbung auch ständig an allen Häuserwänden im Fernsehen. Und ihnen wird immer suggeriert, ihnen fehlt was zum Leben. Und wenn ich Geld in der Hand habe, gebe ich das, glaube ich, dann auch schneller aus und denke, das könnte ich mir noch leisten. Ach ja, das ist jetzt billiger als sonst. Also Und ruckzuck ist das Geld alle. Für mich ist das ja eine ganz andere Entscheidung. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ich kaufe sowieso nichts. Also ist sonnenklar, ist egal, wie viel das kostet, und damit wird das Geld auch nicht alle. Also ich gebe das dann nicht unnötig aus.
Ist das auch eine Art von Freiheit, die Sie empfinden? Oder was? Schränkt Sie das manchmal ein und Sie sagen irgendwie, da gehe ich am Schaufenster vorbei, das sähe vielleicht ganz schön aus, das auch mal anzuziehen, und das können Sie sich gar nicht kaufen oder wollen Sie sich vielleicht nicht kaufen? Mhm. Ist das eine Art von Freiheit?
Das ist eine Freiheit, eine große Freiheit empfinde ich das.
Schwester Franziska aus Köln war das bei uns hier im Studio. Als Franziskanerin und Mitarbeiterin der Obdachlosenseelsorge im Erzbistum Köln war sie bei uns und hat bei uns darüber gesprochen, über völlig unterschiedliche Dimensionen von Armut. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.